Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz-Reinhard Habel und
Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von City Transformer. Wir, das sind Franz-Reinhard Habel
und Michael Lobeck.
Auch heute haben wir wieder zwei Gäste, die Michael gleich noch vorstellen wird. Schon mal verraten, es geht heute um das Thema Klima, Kommunal, Digital. Das sind drei interessante Wortschöpfungen, also Teile von Worten, die wir gleich im Einzelnen dann analysieren werden und darüber sprechen werden. Aber zunächst mal unser obligatorisches Vorgespräch hier, lieber Michael, was gibt es Neues?
Neues gibt es zwei Dinge, die, also eine, die liegt so halb in der Zukunft. Das ist die Europawahl am 9. Juni. Die bewegt mich tatsächlich im Moment, auch wenn sie jetzt nur einen Teil Überschneidung mit unseren normalen Themen hat. Aber auch die Kommunen sind natürlich von dem Ergebnis dieser Europawahl maßgeblich betroffen. Aber es gibt einen konkreten aktuellen Link dazu, weil seit 7. Mai ist der Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung online. Eine schöne, finde ich, ganz unkomplizierte digitale Anwendung. Und ich habe letztens auf einem Barcamp in Bonn noch mit einem Kollegen, dem Damian Paderta, darüber gesprochen, dass wir doch auch wieder einen Wahlomat für die nächste Kommunalwahl machen müssen, was wir letztens schon mal gemacht haben letztes Jahr. Also das sozusagen sind so eine aktuelle Sache. Und dann noch was, was auch in der Zukunft liegt. Da hatte ich mit dir schon drüber gesprochen, Franz Reinhard. Vom 27. bis 29. Mai findet wieder die Republika in Berlin statt. Ich erinnere mich, in den Anfangstagen war das die Blogger-Konferenz. Das hat sich ein bisschen ausgeweitet und differenziert. Aber da freue ich mich schon drauf, weil das für mich immer drei Tage eine schöne Mischung aus Urlaub, spazieren gehen und Arbeit ist sozusagen. Das sind meine Neuigkeiten. Welche hast du?
Ja, wir werden uns da sehen. Ich werde auch zur Republika kommen, weil es eben ein interessantes Publikum ist, aber auch sehr interessante Veranstaltungen dort stattfinden. Man kann dann spontan auch das eine oder andere sich anhören oder ansehen und mit vielen interessierten Bloggern, Digitalisierern, Modernisierern, wie man es immer meint, aus verschiedensten Generationen auch zusammenkommen. Und das ist eigentlich immer eine sehr schöne Konferenz, wo man sich inspirieren lassen kann über Dinge, die auch vor uns liegen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, was mich im Moment beschäftigt, ist so ein bisschen die Frage und die Herausforderung der Digitalisierung im Allgemeinen. Es wird ja immer gesagt, das sei der eigentliche Schlüssel der Modernisierung, die Digitalisierung, wobei wir in Deutschland da ja einen großen Nachholbedarf haben. Ich sehe das inzwischen ein bisschen anders. Ich glaube, dass der Grad der Veränderung althergebrachter Organisations-, Verantwortungs- und Entscheidungsstrukturen in den Behörden der eigentliche Hinderungsgrund ist, warum so wenig passiert. Weil eben unsere Organisationen und Aufgaben und Abläufe, die wir haben, eben in Silos und Hierarchien stattfinden, statt die Chancen einer vernetzten Verwaltung, einer vernetzten Politik insgesamt sozusagen auch zu nutzen. Und deswegen brauchen wir mehr Vernetzung, sowohl vertikal als auch horizontal. Und vieles muss dynamischer werden. Das gilt auch für Organisationen, einfach in ihren Abläufen und Aufgaben. Wobei man Klarheit auch schaffen muss. Wir brauchen auf der einen Seite aber klare Zuständigkeiten und Legitimität, weil das auch eine Frage der Rechtsstaatlichkeit ist. Aber also können nicht alles zusammenwerfen. Aber dennoch glaube ich, dass die Frage, wie wir uns organisieren werden in den nächsten Jahren, bei all den Herausforderungen, die wir haben, jetzt gerade im Klimabereich, wir werden ja gleich darüber reden, glaube ich, eine stärkere Zusammenarbeit in allen Bereichen, natürlich auch mit der Zivilgesellschaft, gar keine Frage, notwendig sein wird. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute auch ein Thema aufgreifen, was weit nach vorne greift, wo auch eben die Digitalisierung eine Rolle spielt, aber auch die Frage, wie wir uns vielleicht aufstellen, um diese Herausforderung gerade im Klimabereich, die vor uns liegt, bewältigen zu können. Deswegen freue ich mich, dass wir heute zwei Gäste hier bei uns haben. Und Michael, stell sie doch mal kurz vor.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ganz kurz vorher fällt mir dazu nur noch ein, was du sagtest, dass mein Verständnis von Digitalisierung ja immer schon war, zu sagen, wir nutzen dieses neue Instrument, also heute sicherlich nicht mehr neue, aber dieses Instrument, um auch genau unsere Organisation zu hinterfragen und sozusagen das neu zu gestalten mit allen neuen Möglichkeiten, die wir haben und nicht einfach nur das Alte jetzt abzubilden. Aber gut, das ist, glaube ich, auch inzwischen selbstverständlich. Aber ich finde, dennoch beim, an der einen oder anderen Stelle, habe ich das Gefühl, passieren doch noch so komische Dinge. Aber kommen wir zu unseren Gästen. Frau Poplotzka-Dirakis von der Deutschen Energieagentur, herzlich willkommen. Und Herr Noroschat von der Stadt Hagen, auch herzlich willkommen. Ja, Sie beide machen gemeinsam ein Projekt, das heißt Klimakommune Digital. Und vielleicht stellen Sie am Anfang einfach mal vor, was das für ein Projekt ist, und dann tauchen wir ein in Ihre Erfahrungen und in Ihre Lösungen, in Ihre Schwierigkeiten, was auch immer wir da vorfinden. Wer mag beginnen bei Ihnen?
Möchtest du anfangen, Anna?
Ich kann ein bisschen anfangen, weil wir in Deutsche Energieagentur sind die Träger des Projektes. Und deswegen habe ich so ein allgemeines Bild vielleicht davon, wobei Herr Noroschat einfach vor Ort sitzt in unserer Pilotkommune und mehr von den Details vor Ort erzählen kann. Unser Projekt Klimakommune Digital. Der Hintergrund ist, wie Sie wahrscheinlich schon wissen, dass die Kommunen oder die Städte sind die Orte, wo die meisten Emissionen produziert werden, wo die meisten Energieverbräuche passieren, sind aber auch gleichzeitig die Orte, wo die Mehrheit der Menschheit einfach lebt und dadurch unter Klimawandel auch leiden und sich anpassen müssen. Was uns so getrieben hat, ist die Frage, wo entstehen diese Emissionen, wo entstehen die klimaschädlichen Emissionen und was kann ich damit machen? Und die Datenlage in den Kommunen ist nicht die beste, es ist nicht aktuell. Ganz oft die Städte nutzen 5 Jahre alte Daten oder statistische Daten aus anderen Orten. Und wir wollten gerne die digitale Technologien hier einsetzen, um die Daten vor Ort und aktuell zu sammeln, zu Energieverbräuchen und zu Emissionen.
Das ist okay, so das Ziel dieses Projekts. Ja. Und es ist insgesamt ein Förderprojekt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Sie kriegen Geld vom Bundeswirtschaftsministerium und damit mit dem Geld sozusagen ist Ihnen auch möglich, einfach das umzusetzen, was Sie dort tun. Also viel Sensorik, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Genau, also es ist ein Projekt für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Es wird gefördert mit 4 Millionen Euro für 5 Jahren. Also seit 2021 läuft das bis Ende 2025. Und ja, wir starten, erstmal haben wir uns die Pilotkommune ausgesucht. Deutschlandweit gab es eine Ausschreibung, haben sich einige Kommunen beworben, darunter auch Stadt Hagen hat gewonnen. Und jetzt arbeiten wir zusammen dran, diese Daten zu erheben, also mit Hilfe von Sensorik, die installiert wird, und aber auch so Softwarelösungen wie Energiemanagementsystem, wie Urban Data Plattform.
Wie viele Pilotkommunen gibt es denn, die Sie ausgewählt haben für das Projekt?
Oder ist das nur die Stadt Hagen? Es ist die Stadt Hagen. Es ist Arbeit genug für uns
schön.
Jetzt.
Exklusiv, genau.
Es ist nur exklusiv Stadt Hagen, genau.
Ja, dann hören wir ja jetzt mal rein, was die Stadt Hagen denn so gemacht hat, der Noroschat, wenn Sie mal berichten. Ich bin gestern noch mit dem Zug durch Hagen gefahren, durch den Bahnhof sozusagen. Das ist meine aktuelle Erinnerung an die Stadt.
Okay, ja, dann haben Sie quasi ja nur so die Hälfte der Wahrheit mit erfasst. Denn Hagen ist die waldreichste Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Das sieht man vielleicht jetzt nicht, wenn man am Hauptbahnhof steht. Von daher, das auch ein Grund, warum uns gerade dieses Projekt Klimakommune Digital so wichtig ist. Ich denke mal, Klimafolgen, Klimaschutz ist jetzt nicht nur exklusiv für Hagen Thema. Aber gerade wir haben ja auch 2021 mit der Hochwasserkatastrophe in Hagen ja auch nochmal am eigenen Leib wirklich gemerkt, was der Klimawandel so für uns bedeutet. Und auch, wie gesagt, diese ein bisschen Ambivalenz zwischen einmal wirklich Stadtkern mit Kessellage und viel Wald und so und Umgebung, zeigt auch nochmal, wie wichtig uns sozusagen dieses Thema ist, Klimaschutz. Ne? Und auf der anderen Seite machen wir uns gleichzeitig aktuell in Hagen auf dem Weg mit dem Thema Smart City. Dazu haben wir eine neue Sachgruppe seit 2022 gegründet. Wir sind auch dabei, eine Smart City-Strategie aktuell zu erarbeiten und haben auch die Möglichkeit, über das, was wir in Klimakommunen digital tun, ein Stück weit Infrastruktur zu schaffen, was wir dann auch nachnutzen können für andere wichtige Themen, die bei uns in der Stadt interessant sind. Und das sollte eigentlich auch immer so ein bisschen die Denkweise sein, wenn wir jetzt Technik ausbringen, wenn wir Daten erheben, immer mit Blick darauf, Sie hatten es gerade angesprochen, Silos aufzubrechen und auch Daten sozusagen zu verschneiden, mehrfach zu nutzen und nicht nur, sagen wir mal, eine Insellösung für einen speziellen Anwendungsfall zu schaffen.
Wer ist denn der Treiber dieses Projektes? Waren Sie das? Ich denke jetzt mal an die Antragstellung. Das war ja auch ein Prozess, wo Sie auch selbst sich Klärung verschaffen mussten, wie wir vorgehen. Oder kam das von der Politik oder aus der Zivilgesellschaft oder von NGOs? Oder gab es da irgendwelche Einrichtungen, die jetzt dieses Thema, was den Antrag betrifft, auch besonders nach vorn gestellt haben?
Also ich selber war jetzt bei der Antragstellung noch nicht bei der Stadt Hagen. Da war ich sozusagen noch in der freien Wirtschaft unterwegs. Aber es ist grundsätzlich so, dass wir uns auch vernetzen innerhalb von Hagen mit beispielsweise unseren lokalen Stadtwerken und auch anderen Ämtern natürlich, wie beispielsweise dem Umweltamt jetzt insbesondere beim Projekt Klimakommune, aber auch anderen Ämtern. Und ich würde mal sagen, also aktuell das Thema Smart City ist bei uns im Fachbereich für Informationstechnologie und zentrale Dienste angesiedelt, da also so ein bisschen von der technischen Seite kommt. Und wir haben einfach erkannt, als wir die Ausschreibung gesehen haben, dass das eigentlich so maßgeschneidert auf unsere Themen passt. Also von daher kam das so ein bisschen aus Eigeninitiative heraus. Wie gesagt, einmal das Thema Klimaschutz, aber auch das Thema digitale Infrastruktur. Die Anne hat es vorhin schon mal angesprochen, eine Installation einer Urban Data Plattform beispielsweise, die ja für viele andere Anwendungsfälle in Zukunft zur Verfügung stehen kann auch. Sozusagen in dem Fall Eigeninitiativ, aber wir legen natürlich auch viel Wert drauf und eigentlich nur so kann es auf Dauer funktionieren, dass Ideen auch von anderen Stakeholdern kommen, sprich Bürgerschaft, Politik, Unternehmen, Vereine und diese ganzen Stakeholder versuchen wir aktuell mitzunehmen bei der Entwicklung unserer Smart City Strategie, weil am Ende haben auch wir festgestellt, dass in den meisten Fällen aktuell nicht die Technik an ihre Grenzen stößt, sondern sozusagen die Zusammenarbeit. Und wir wollen die Technik nicht mit der Gießkanne irgendwie ausbringen, sondern wir wollen wirklich da die Probleme der Menschen in der Stadt sozusagen verbessern oder lösen.
Ich finde das wunderbar, den Ansatz, ne, ganz absolut teile ich den, ne, also wie Sie den sagen, es geht ganz oft nicht nicht im Kern um die Technik, sondern die ist ein Mittel, aber ich würde gern trotzdem kurz bei der Technik,
wenn ich dich unterbreche, da haben wir doch den Titel schon für unsere heutige Veranstaltung, Technik nicht mit der Gießkanne ausbringen.
Okay.
Das ist ja wichtig ist.
Ja, aber zur Technik würde ich trotzdem gerne noch ein bisschen was wissen, bevor wir jetzt noch überlegen. Also einfach nur, dass wir alle ein Gefühl kriegen, also und auch eben die uns zuhören, was sie eigentlich genau machen. Also wir haben schon Sensorik gehört, wir haben Energiemanagement-Software gehört, wir haben Urban Data Plattform gehört, aber jetzt so ganz konkret, also was für Sensoren gibt's jetzt mal so ganz schlicht und welche Daten werden erhoben und kann ich mir das irgendwo angucken oder soll ich mir das irgendwo angucken können oder was hat es damit auf sich?
Also wir decken die vier Sektoren momentan ab. Das ist ein Sektor Industrie, Verkehr, Gebäude und Wärme. Und in diesen vier Sektoren erheben wir die Daten entweder zu Emissionen direkt, wie zum Beispiel im Verkehr, oder zu Energieverbräuchen, zum Beispiel wie bei Gebäude oder Industrie. Zum Beispiel im Verkehr haben wir eine Pilotstrecke, wo wir Sensoren haben, die CO2 und NO2-Ausstoße messen, aber gleichzeitig auch Kamerasensorik, das die Verkehrsflussmessung betreibt. Dabei werden nicht die Autos beobachtet mit Kennzeichen, sondern einfach nach den Kategorien unterteilt. Also ist es ein PKW, ist es ein LKW, ist es ein Bus, ist es ein Fahrrad. Und dann daraus können wir die Sachen berechnen, die CO2 auch anhand von statistischen Daten. Im Gebäudesektor werden gerade Sensorik zur Erhebung von Energieverbräuchen, und dabei meinen wir Gas, Wärme, Strom und Wasser, Das wird erhoben. Es werden auch alle öffentlichen Gebäude in der Stadt mit intelligentem Messsystem gerade ausgestattet. So ähnlich mit Industrie, genau, also Gas- und Strommessung anhand von Sensorik. Diese Daten fließen dann in Energiemanagementsystem, sodass die Industrien das analysieren können, zur Energieeffizienz beitragen können. Vergesse ich etwas, Dominik, kannst du mich ja hier ergänzen?
Ja, ich vergesse es selber auch immer, ist aber gar nicht mal so unwichtig. Und zwar digitalisieren wir unsere knapp 700 Trafostationen komplett in Hagen, was natürlich auch einmal wieder dazu beiträgt, auf das Gesamtziel CO2-Bilanz einzuzahlen über die Energieverbräuche im Quartier, aber uns auch in die Lage auch versetzt, ich hatte es vorhin angesprochen, Thema Nachnutzbarkeit oder auch wir wollen die Sensoren jetzt nicht nur dazu nutzen, um sozusagen die CO2-Bilanz zu erstellen und das war's, sondern unser Ziel ist es auch zu gucken, wie können wir mit den Sensoren auch dafür sorgen, dass die CO2-Emissionen in Zukunft geringer werden. Mhm. Und da ist natürlich das Thema zum Beispiel Trafostationen wichtig. Da geht es in Richtung des smarte Netze, Smart Grids ist ja auch für die Stadt in Zukunft wichtig, um einfach sozusagen die Grundlage dafür zu legen, dass dann auch PV-Anlagen funktionieren, wenn denn jeder mal eine haben will oder wenn wir dann irgendwann mal Elektroautos jeder haben, dass wir die dann auch zu Hause laden können, dass die Netze dafür auch wirklich dann tauglich sind.
Das heißt aber im Kern, im Moment, oder da war ich gerade noch ein bisschen unsicher, also Sie sagten Sensoren in allen städtischen Gebäuden sozusagen erstmal und die übertragen Sie dann, ich glaube, ich habe gelesen mit LoRaWAN, ne, irgendwie über zu irgendwelchen Servern und jetzt hatten Sie gerade auch die Industrie angesprochen, das heißt, Sie haben auch Industrieunternehmen, mit denen Sie kooperieren, die mitmachen in dem Projekt?
Genau, in Hagen gibt es eine Reihe von sehr energieintensiven stahlverarbeitenden, produzierenden Unternehmen. Und da haben wir aktuell 6 Stück mit an Bord, die gesagt haben, jo, wir wollen gerne mit dazu beitragen, zu der CO2-Bilanz sozusagen unsere CO2-Verbräuche zu erfassen. Natürlich wird das hinterher alles anonymisiert, sodass wir jetzt nicht sagen können, Unternehmen X hat mehr verbraucht als Y. Wir wollen da sozusagen keinen jetzt hier an den Pranger stellen oder Maßregeln, sondern wollen einfach mal gucken, was macht das überhaupt insgesamt aus. Und wir stellen die Daten natürlich auch den Unternehmen selber zur Verfügung, die damit in die Lage versetzt werden, ihre Optimierungsmaßnahmen, die ja nicht allein aus Kostengründen, wir wissen alle, Energie ist teuer geworden in letzter Zeit insbesondere, durchführen und dadurch auch zielgerichteter durchführen können. Also jetzt gerade im Industriebereich messen wir dann auch wirklich auf Maschinenebene oder Produktionslinienebene und so können dann die Unternehmen sagen, okay, Maßnahme XY hat genau so viel gebracht. Und natürlich wollen wir natürlich wollen wir die Partner auch dann in Zukunft noch anders mitnehmen. Also wir haben schon überlegt, also unser Projekt zielt ja auch hinsichtlich der Maßnahmen einmal auf digitale Maßnahmen ab, aber wir wollen auch Maßnahmen umsetzen, die die Bürgerschaft oder Unternehmen mitnehmen und motivieren. Ein Beispiel ist, wir arbeiten aktuell an dem Projekt Gießplattform, wo wir Bodenfeuchtesensoren ausbringen wollen. Da geht es jetzt wirklich schon wieder in Richtung jetzt nicht CO2-Bilanz erfassen, sondern wie können wir mit den Sensoren beitragen für ein besseres Klima und da sozusagen dann die Bürger zu motivieren, sich beim Gießen zum Beispiel von Jungbäumen zu beteiligen.
Frau Poblotzka-Diakis, nun ist ja Hagen nicht die einzige Smart City-Stadt in Deutschland. Wir haben ja bundesgefördert 73 Städte und Gemeinden und Landkreise, die dieses Thema angehen und fast alle davon arbeiten auch mit Sensoren und Datenerhebung. Was ist denn das Alleinstellungsmerkmal jetzt dieses Projektes in Hagen, was Sie besonders herausstellt? Gibt es da ein bestimmtes Feldthema, Punkt?
Na, wir konzentrieren uns tatsächlich hier auf ein Klima, also Klimawandel, kommunale Klimaschutz, kommunale Energiewende und nutzen digitale Technologien eigentlich in diesem Sinne. Also es ist nicht reines Smart City Projekt, es ist wirklich gezielt auf das Thema fokussiert. Wir wollen auch alle Sektoren mitnehmen, also die Stadt als Ganzheit angucken, nicht, also genau wie Sie meinten, mit Silos sprechen. Und dafür wird auch so eine Urban Data Plattform zur Verfügung gestellt, wo alle diese Daten aus allen Sektoren zusammen verknüpft werden.
Wer hat den Zugang zu den Daten, die Sie bekommen? Das wäre für mich nochmal wichtig. Wie ist das geregelt? Ist das jetzt rein verwaltungsintern? Wer kann darauf zugreifen? Wem stellen Sie die Daten zur Verfügung? Bis hin zu der Frage, wie geht es auch mit dem Wissenstransfer in andere Kommunen weiter, gerade bei diesem Projekt?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich fange mit dem Zugang zu den Daten. Das wird gerade geregelt. Wir arbeiten gerade dran an so einem Datennutzungsvereinbarung. Es ist sehr schwierig, eine Vorlage dafür zu finden, aber wir arbeiten dran. Und also momentan haben wir den Zugang dafür. Es wird eine Urban Data Plattform geben, wie ich meinte, wo es an breite Bevölkerung auch die Daten einsehbar werden. Sie werden natürlich anonymisiert, visualisiert, aber wir werden auch zum Abschluss des Projektes bauen wir einen Baukasten. Das nennen wir so. Den Baukasten, das für die anderen Kommunen zu weiter zu nutzen ist. Genau, also alle unsere Lessons learned, alle Herausforderungen, die wir haben, Best and Worst Practices, alles, was wir auch danach gelernt haben und davor, wollen wir einfach den anderen Kommunen zur Verfügung stellen. Und dann werden auch die Daten, die Fragen, juristische Fragen, nicht nur technische Fragen, sondern auch juristische Fragen, organisatorische Fragen, welche Stakeholder brauche ich eigentlich am Tisch, so dass ich das überhaupt umsetzen kann. Juristische Fragen, ja, De Minimis-Regelung haben wir auch schon damit uns befasst. Datennutzungsvereinbarungen, Ausschreibungsverfahren, das alles befasst, also ich glaube, alle Kommunen befassen sich mit diesen Themen gerade. Aber auch technische Fragen, organisatorische Fragen.
Das ist ganz interessant, weil
also wir wollen
die
auf
Frage
jeden
mit
Fall
dem,
des,
ja. Ja. Mit dem Alleinstellungs-
Wir wollen unbedingt, dass die anderen Kommunen davon lernen.
Ja. Die Frage mit dem Alleinstellungsmerkmal, die hatte mich auch beschäftigt, als wir so zueinander fanden. Und dann dachte ich auch, ja gut, Sensoren braucht man, aber ist jetzt auch nicht so der letzte Schrei, war so mein Eindruck. Und dann, als ich aber ein bisschen gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ja, was für mich jetzt mein Eindruck ist für einen Unterschied ist, ich sag mal, Sie machen relativ viele, jetzt mal so schlicht, ja. Also wenn Sie sagen, Sie schaffen in allen städtischen Gebäuden diese Sensorik auszurollen, ist das ein Unterschied, als wenn ich mir mal zwei Rathäuser angucke, so, ja, und dann die ersten Schlüsse ziehe. Und darum glaube ich, das war jetzt mein Gefühl, dass Ihnen das vielleicht einen etwas umfassenderen Blick gibt und eine etwas genauere Möglichkeit ergibt. Also ist das so, würden Sie das genauso einschätzen oder ist das jetzt, ist es noch was anderes, was vielleicht noch besonders ist?
Also ich sehe das schon erstmal so.
Es ist auf jeden Fall besonders.
Ja. Oder Anna erst gerne?
Nee, sag.
Ja, also ich sehe es schon so, wirklich dieser quasi komplett Rollout, zumindest auf die städtischen Gebäude erstmal bezogen, was ja nicht nur Verwaltungsgebäude sind, sondern auch Schulen, Kitas, Museen und so weiter, ist schon etwas, was nicht viele haben, auch beispielsweise alle Trafostationen auszustatten, zu digitalisieren. Das ist auf jeden Fall auch sag ich mal, ein Fund, wo ich mich jetzt mit der Stadtsicht natürlich auch drüber freue, dass das auch wirklich ein praktischer Nutzen ist, der hängen bleiben wird und der uns in Zukunft viele Vorteile verschaffen wird an der Stelle. Ansonsten auf Use-Case-Ebene bezogen vielleicht nochmal, wirklich diese Echtzeitbilanz ist auch eigentlich was Neues, was es so noch nicht gibt. Wir hatten es ja gerade schon gehört, dass die Planung aktuell auf jahrealten Daten basiert. Und damit haben wir natürlich schlecht die Möglichkeit, die Auswirkungen von einzelnen Maßnahmen zu bewerten. Weil ich sag mal, in 5 Jahren spätestens, aber eigentlich auch schon viel eher, haben sich zum Teil ja Rahmenbedingungen auch schon geändert. Und wenn wir jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Planung machen, eine stadtplanerische Maßnahme oder eine verkehrsplanerische Maßnahme oder sonst welche Effizienzmaßnahmen umsetzen, wissen wir ja häufig gar nicht, was haben die jetzt im Detail sozusagen erbracht. Und da denke ich, sind wir mit dem Projekt Klimakommune eigentlich auch ein Stück weit innovativ unterwegs. Das muss man auch so sehen, denn auch wenn wir eine Masse an Sensoren ausbringen, wird sich dann zukünftig für uns trotzdem noch die Herausforderung stellen, wie kann man das Ganze noch weiter ausrollen sozusagen oder wie kann man diese Datenlage noch statistisch besser auswerten, um dann wirklich die Gesamtstadt dann nochmal und dann irgendwann die gesamte Region davon profitieren lassen, weil was auch klar ist, auch wenn eine Menge an Sensoren gut ist, wir müssen natürlich auch immer sehen, das kostet auch Geld und Ressourcen. Und unser Ziel ist es natürlich auch im Sinne einer Kosten-Nutzen-Analyse dann auch zu schauen, wie können wir da möglichst effizient vorgehen. Und da können wir natürlich dann vielleicht nicht wirklich, sagen wir mal, oder unser Ziel ist es jetzt nicht, an jeder Ampel wirklich einen Sensor am Ende anzubringen, sondern zu gucken, wie können wir hier, sagen wir mal, das Netz so aufspannen, dass wir den erwünschten Erfolg haben mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch. Mhm.
Sie beide haben ja gerade von Echtzeitdaten gesprochen und in der Tat ist es so, dass Politik und Verwaltung schneller werden müssen. Wir brauchen kürzere Zeitabstände, um gestalten und steuern zu können, weil sich die Verhältnisse draußen schneller ändern, als das vielleicht vor 10 Jahren der Fall war. Wir können nicht auf jahrelange Daten warten, sondern wenn wir gerade aktuell auch bei Krisen, die entstehen, ich denke mal an Katastrophen etc., vor denen wir nicht gefeit sind, sei es Regen, Hochwasser etc., dass wir da schneller handeln müssen und deswegen auch Daten brauchen. Das ist so. Wie wird denn dieses Projekt von der Bevölkerung wahrgenommen? Wird es überhaupt wahrgenommen, dass da was Tolles passiert? Ich finde das super, was in Hagen läuft. Oder ist das mehr so, naja, wir haben ein Projekt und wir haben auch noch andere Projekte? Oder gibt es da irgendwie auch eine aktive Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, dieses Projekt so ein Projekt auch der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, insgesamt zu machen, weil die Lebensqualität, die Sicherheit sich erhöhen in Hagen und alle was davon haben letztendlich.
Genau, die gibt es. Also ein großes Teilprojekt ist es auch, die Kommunikation an die Bürgerschaft umzusetzen. Da haben wir beispielsweise schon eine Umfrage auch gemacht in dem Bereich und werden noch weitere Umfragen machen, um auf der einen Seite einmal zu zeigen, was machen wir, kommen wir damit gut an in der Bevölkerung, aber auch der Bevölkerung sozusagen die Chance zu geben, eigene Ideen zu äußern und die dann gegebenenfalls auch einzubringen. Was wir unter anderem gemerkt haben, dass gerade das Thema Hochwasser natürlich relevant war hier in Hagen, wo viele, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger ihre Existenz durch verloren haben oder zum Glück ist keiner gestorben, da kann man wirklich von Glück, sage ich mal, an der Stelle noch reden, bei dem Ausmaß der Katastrophe. Und das ist natürlich was, was nachhaltig hängen geblieben ist. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wir sind noch ziemlich am Anfang, was das ganze Thema Smart City in Hagen mit angeht. Es ist natürlich schon einiges an Vorarbeit geleistet worden. Aber trotzdem glaube ich, dass wir hier auch weiter dranbleiben müssen, das Ganze noch weiter bekannter zu machen. Weil nur so, denke ich, kann es dann auch gemeinsam gelingen, dann einen Mehrwert zu schaffen. Und vielleicht noch ein Punkt, ich hatte es jetzt auch schon mehrfach gesagt, aktuell sind wir auch noch dabei, viel Grundlagenarbeit zu leisten, auch technologisch. In Zukunft soll es natürlich immer mehr dahin gehen, dass wir diese technologische Grundlage, sei es jetzt Sensorik, die ausgebracht wurde, sei es eine Urban Data Plattform oder was bei uns in der Sachgruppe auch interessant ist, Breitbandausbau, Mobilfunkausbau, sozusagen diesen ganzen Grundstein erstmal zu legen, in Zukunft dann natürlich auch in echte Mehrwerte umzumünzen und nicht nur, sag ich jetzt mal, technische Spielerei, sondern das soll die Leute auch wirklich in ihrem täglichen Leben irgendwo dann weiterbringen.
Sie hatten vorhin gesagt, dass die Laufzeit ist bis 2025, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wie weit sind Sie denn? Also sozusagen bis Ende 25, ja. Also gibt's schon, würden Sie sagen, eigentlich muss es jetzt nur noch kurz fertig werden, ich übertreibe mal und wir schreiben das noch zusammen oder stecken Sie noch mittendrin?
Das wäre schön. Nein, wir stecken voll mittendrin, genau.
Das heißt, Sie haben, was kommt noch?
Was ist schon? Wir installieren gerade Sensoren in Industrieunternehmen. Ich glaube, ein Industrieunternehmen ist fertig oder jetzt in den nächsten Tagen wird es schon jetzt ganz ausgestattet. Energiemanagementsystem ist vorbereitet und wartet auf die Daten. LoRaWAN war schon, glaube ich, von Anfang an dabei. Das Gebäude wird auch gerade jede Woche bekommen wir neue Zahlen, was da die Installation läuft, genauso Trafostationen. Verkehrssektor ist mit der Sensorik zur Datenerfassung ist eigentlich schon abgeschlossen. Jetzt arbeiten wir an einem Softwarelösung zur Verkehrssimulation und Modellierung, sodass wir anhand von den Sensoren, die wir jetzt haben, auf unserer Pilotstrecke auch größere Teile der Stadt modellieren können und auch unterschiedliche Maßnahmen simulieren können. Also wir haben noch genug zu tun bis Ende nächstes Jahres.
Frau Poblotzka-Diakis, eine Frage ist noch offen geblieben oder eine Antwort von eben: Wissenstransfer in andere Städte und Gemeinden und Landkreise in Deutschland. Wie wichtig ist Ihnen das und was passiert da aktuell?
Was meinen Sie mit was passiert aktuell?
Aktuell mit dem Projekt, in dem Sie das, was Sie hier erarbeiten, sei es auch an Handreichungen, sei es an Fragestellungen, an Lösungen, auch anderen Städten in Deutschland verfügbar gemacht wird, dass sie Ähnliches auch für sich selbst aufbauen, davon profitieren können, auch eben Erfahrungen, die sie machen, dann auch verwerten können.
Das ist ein sehr wichtiger Teil unseres Projektes, dass diese Baukasten, das wird, wir arbeiten jetzt schon seit Anfang des Jahres daran, wird noch bis Ende 25 fertiggestellt und dann hoffentlich eine breite Bevölkerung, also breite Öffentlichkeit gegeben. Wie gesagt, wie alles, was wir hier gelernt haben, und das war ein sehr langer Weg für uns. Also wir sind sehr viele Stakeholder zum Beispiel. Wie organisiert man das? Was wollen wir überhaupt messen? Womit wollen wir das messen? Wo wollen wir das messen? Das sind alle Fragen, die vor uns standen ganz am Anfang des Projektes und die wir beantwortet haben inzwischen. Es gibt Fälle, wo wir sehr zufrieden sind mit unserer Lösungen. Manchmal stellen wir uns so, ja, wir hätten das anders machen können. Und das sollen wir auch einfach ehrlich sagen und transparent sein, und so dass die anderen Kommunen nicht diese Fehler machen, sondern aus unseren Fehlern sozusagen, also kleine Fehler, es ist alles läuft sehr gut, aber dass sie daraus auch lernen können. Natürlich, wir wünschen uns, dass das Projekt auch weiterläuft nach dem 25, vielleicht mit anderen Pilotkommunen, vielleicht ein breiteres Projekt. Aber jetzt momentan, also das ist ein großer Teil und großes Anliegen, ist ein der zwei Ziele, die wir eigentlich haben, denen wir uns gestellt haben am Anfang dieses Projektes. Einmal die Pilotkommune, alles ausrollen und Daten sammeln, Dekarbonisierungsmaßnahmen entwickeln und andererseits, das alles das ist nur eine Pilot, daraus sollen die anderen Kommunen lernen und das auch umsetzen können.
Genau, wir sind ja auch aktuell im Austausch mit anderen Kommunen, auch zu anderen Themen, aber auch dann explizit zum Thema Klimakommune digital. Beispielsweise beim Niedersächsischen Städtetag waren wir schon mit dem Projekt, haben das vorgestellt. Bei Veranstaltungen, Smart City Veranstaltungen zum Beispiel in Wuppertal haben wir uns ausgetauscht, haben das jetzt nicht vorgetragen, aber beim Umwelttag und so weiter. Also wir sind im interkommunalen Austausch sowieso. Und bringen da auch immer das Projekt Klimakommune gerne digital gerne mit. Und in diesem Jahr sind wir, ich glaube, es ist schon offiziell an der Smart Country Convention, kann man, glaube ich, schon sagen. Ne? Da sind wir auch mit dem Stand dabei. Und da freuen wir uns natürlich dann auch wieder, das Ganze an den Mann und an die Frau zu bringen und gerne Verbesserungsvorschläge entgegenzunehmen.
Sie haben auch eine wissenschaftliche Begleitung, habe ich irgendwo gelesen. Das heißt, die tragen dann auch nochmal dazu bei. Haben Sie auch so machen dann so quasi, so sind das auch so Sparringspartner, die Ihnen sagen, ja, hier weiß ich noch nicht, aber das klappt schon ganz gut? Oder wie funktioniert das? Oder gucken Sie sich nur am Ende das an?
Die wissenschaftliche Begleitung begleitet uns seit Anfang des Projektes, also auch bei der Auswahl der Kommune waren Sie schon dabei. Sie protokollieren das ganze Projekt. Also sie fassen alle unsere Erkenntnisse zusammen, sodass wir einfach, danach bauen sie auch mit uns diese Baukasten, sodass sie einfach alle Erkenntnisse, alle Lessons learned irgendwo schon aufgezeichnet werden und auch übertragen werden können. Das ist dann Deloitte und Fraunhofer sind dabei. Wir haben auch eine technische Begleitung im Zentrum Digitale Entwicklung, die alle technischen Fragen, die wir nicht beantworten können, uns einfach großartig beantworten und uns dabei helfen, die Sensorik auszuwählen und auszuschreiben.
Setzen Sie auch künstliche Intelligenz, eines der Buzzwörter im Moment ja in vielen Kommunen auch ein? Wenn ja, was machen Sie damit oder ist das noch nicht mit auf der Tagesordnung?
Ja, aktuell künstliche Intelligenz wird ausgewertet bei beispielsweise oder eingesetzt bei unserer optischen Sensorik im Verkehrsbereich. Da wird also über KI eine Bilderkennung durchgeführt, um Fahrzeuge zu klassifizieren. Das Ganze erfolgt on the box in dem Gerät selber und übertragen werden dann sozusagen Metadaten, einfach nur die Quantifizierung der Fahrzeugteilnehmerinnen. In dem Fall, das ist ein konkreter Punkt, wo künstliche Intelligenz aktuell schon eingesetzt wird. Potenziale gibt es aber auch noch an anderen Stellen. Das wäre sozusagen jetzt im Bereich Bilderkennung. Aber wir können ja auch künstliche Intelligenz nutzen, um beispielsweise Daten zu analysieren, um Anomalien festzustellen, Muster zu erkennen. Und da ergibt sich natürlich in Zukunft auch die Möglichkeit, so eine KI, sage ich jetzt mal, auf unsere neu geschaffenen Daten loszulassen, zum Beispiel im Energiebereich als Beispiel. Es gibt ja auch Energiemanagement-Software, die das schon anbietet, sagen wir mal, von sich aus. Natürlich kann man so eine KI aber auch nochmal auf einen speziellen Anwendungsfall trainieren oder auch unüberwacht lernen lassen, was es da so, sagen wir mal, in dem Blumenstrauß so gibt an technischen Möglichkeiten. Und da haben wir uns auch schon mal Gedanken gemacht, wo könnten da sozusagen Mehrwerte geschaffen werden. Wir beteiligen uns mit dem Projekt auch beispielsweise an der, oder haben das zumindest vor, uns an der Quantum Climate Challenge mit zu beteiligen und unsere Daten zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Wettbewerb von Deloitte, der sozusagen das Ziel hat, wie kann ich Algorithmen für zukünftige Quantencomputer entwickeln, um auf den Klimaschutz einzuzahlen mit technischen Lösungen. Und da sind sozusagen beim Quantencomputing in dem Fall auch insbesondere neben Optimierungsproblemen auch KI-Algorithmen interessant. Also würden wir da auch nochmal sozusagen auf das Mittel KI dann vielleicht zukünftig sogar mit Quantencomputern, das ist so ein bisschen Zukunftsmusik, aber wir wollen natürlich auch, wir freuen uns natürlich auch, also für uns als Stadt ist wichtig, einen praktischen, greifbaren Nutzen für die Bürger zu kriegen in erster Linie. Aber wenn wir natürlich ein bisschen was für die Forschung und Entwicklung mit beitragen können, finde ich das natürlich auch sehr charmant. Und da wollen wir natürlich auch gerne mithelfen.
Sehr spannend.
Und wenn ich als Bürger jetzt bei Ihnen lebe, würde ich sagen, sehe ich jetzt schon was? Also kriege ich jetzt schon was mit oder ist es im Moment noch so, dass Sie sagen, ja, wir werden das können und wir werden Ihnen das zeigen können? Und wenn ja, ist das 2025 so oder wann würden Sie denken, habe ich so einen direkten Anpack?
Aktuell sieht man von den Daten noch nicht viel, aber bis Ende 2025 gehe ich mal davon aus, dass man in jedem Fall schon was sehen wird. Mhm. Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Thema Urban Data Plattform, da fangen wir jetzt in diesem Monat mit an, das Ganze zu installieren. Das ist der Kickoff diesen Monat. Das hat einen langen Weg an Vorbereitung der Ausschreibung, Durchführung der Ausschreibung, Auswahl der Bieter und so weiter auf juristisch sauberem Wege gedauert. Auch die Technologie im Vorfeld sich nochmal zu überlegen, wie kann man da, sag ich mal, auf eine modulare, nachnutzbare Lösung zurückgreifen, ist ja auch immer wichtig. Thema Open Source ist auch immer ein Thema, was wir mit einfließen lassen in unsere Überlegungen. Wie weit können wir das nutzen? Und diese Urban Data Plattform ist dann maßgeblich auch hinterher für die Darstellung für die Bürgerschaft dann zuständig. Aktuell haben wir sie, wie gesagt, noch nicht. Die haben wir hoffentlich Ende des Jahres und bis Ende 2025 können wir dann auch den Bürgern was zeigen und eigentlich ist so unsere Maßgabe, dass alles, was wir zeigen dürfen, im Prinzip auch gerne zeigen und zur Verfügung stellen wollen.
Wie sieht das Land Nordrhein-Westfalen denn dieses Projekt? Weil Landesplanung ja auch Daten braucht. Offenbar sind Sie hier in der Aktualität weiter, also wenn das Projekt auch mal jetzt umgesetzt ist, komplett, als das Land selber sein kann. Denn was Sie gerade geschildert haben, ist schon State of the Art, ist sehr modern, sehr aktuell. Ich weiß nicht, ob das Land NRW oder auch andere Bundesländer so weit sind. Können die daran partizipieren? A und B, wie sehen Sie das Projekt überhaupt? Kriegen Sie da Unterstützung auch, sei es jetzt im Sinne von Aufmunterung oder auch vielleicht sogar finanzielle Ströme noch? Was würden Sie sich da wünschen, sage ich mal, auch über das Jahr 25 hinaus?
Also generell wünschen wollen wir uns natürlich, dass wir über die Stadtgrenze hinausdenken in der Zukunft. Das betrifft in erster Linie mal unsere direkten Nachbarn, sage ich mal. Aber man spricht ja auch von Smart Cities oder auch von Smart Regions dann am Ende. Und da soll es schon das Ziel sein, die Daten dann auch wirklich in Nordrhein-Westfalen oder vielleicht auch irgendwann deutschlandweit mal zu teilen, in entsprechenden Datenräumen zur Verfügung zu stellen. Da ja auch so ein bisschen wie so ein Open-Data-Gedanke, sage ich mal, wenn Daten, wie sagt man immer, so schön ist das Einzige, was mehr wird, wenn ich es teile, sozusagen. Von daher würden wir das auf jeden Fall begrüßen und es ist auch wichtig, dass da der Austausch bestehen bleibt, weil klar, wir wollen einmal Daten teilen auf der einen Seite, wir wollen aber auch nicht die gleichen Fehler öfter begehen, als notwendig ist und wir müssen das Rad auch nicht 100-mal erfinden. Von daher schon ein wichtiger Punkt für die Zukunft.
Aber das Land unterstützt Sie auch, um meine Frage nochmal aufzugreifen von da an, in gewisser Weise.
Ja, nicht direkt, genau. Nicht direkt jetzt aktuell noch nicht in dem Fall. Also auf anderen Ebenen, ja klar, auch den Bereich Smart City natürlich, zum Beispiel im Bereich Mobilfunk ist das Land sehr aktiv. Jetzt auf das explizite Projekt jetzt eher weniger, aber insgesamt natürlich, was Smart City und so weiter angeht, sind wir da im Austausch und auch Breitbandausbau und andere Themen. Klimakommune digital kommt bestimmt noch.
Eine Frage haben wir noch, Michael, du bist dran.
Eine Frage, ja, ich würde eigentlich schon sagen, für mich ist jetzt am spannendsten eigentlich, wie es dann Anfang 26 ist sozusagen. Und dann freue ich mich schon darauf, weil dann werden wir Sie nochmal ansprechen und werden gerne mit Ihnen dann nochmal ein Gespräch führen, weil das ist, finde ich, das, was mir jetzt am meisten sozusagen noch mich noch reizt, rauszufinden, was ist denn dann, was Sie rausgefunden haben, ne? Und auch nochmal zu gucken, was Sie andeuteten, Frau Problotzka-Dirakis, was sind auch Stolperstellen, wo man gucken muss. Aber vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Also wenn gab es bisher so kleine Stolperer, wo Sie denken, oh ja gut, das würden wir anderen empfehlen, anders zu machen. Oder haben Sie irgendwas vergessen, wo Sie dann nachher merken, oh, das hätten wir früher sehen müssen.
Ich glaube, woran ich jetzt denken kann, sind so ganz kleine Stolpersteine bei der Technologiebestimmung. Also wir haben nicht diese Grenze, sondern die andere Grenze bei Erfassung der Daten zum Beispiel reinschreiben können. Also es sind keine, ich kann jetzt nicht an etwas denken, weil ich meine, ja, das hätten wir ganz anders umbauen, machen sollen und das würde ich gar nicht mehr in diese Richtung gehen. Mhm.
Okay, dann freuen wir uns auf Ende 25, Anfang 26. Fände sehr schön, wenn wir uns dann nochmal treffen würden, weil dann kann man gucken sozusagen, was aus den Plänen und den ganzen installierten Sensoren und der Technik geworden ist und wie die Bevölkerung das aufgreift und die Unternehmen und auch die Kommune selber.
Sehr gerne. Ja, ich danke Ihnen auch für diesen Werkstattbericht, Frau Problotzka-Dirakis und Herr Noroschad. Das war sehr spannend und wünschen auch viel Erfolg bei dem weiteren Projekt und vor allen Dingen auch die Übertragung für andere Kommunen sichtbar zu machen, was sie davon haben können und lernen können. Insofern, glaube ich, gehen wir hier einen richtigen Weg, denn Klimaveränderungen können nur auf der lokal-regionalen Ebene passieren und die Verantwortlichen müssen handeln und brauchen Daten, um steuern zu können und das weisen sie hier nach und das ist der richtige Weg, den viele Kommunen, eigentlich alle Kommunen in den nächsten Jahren gehen müssen. Herzlichen Dank für die spannende Zeit, die wir hatten.
Ja, vielen Dank Ihnen und dann auch nochmal an die Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie noch Vorschläge haben für Themen, die Sie interessieren, senden Sie eine Mail an info@habbel-und-lobeck.de, die erreicht uns beide. Und ansonsten, was ich am Anfang sagte, am 9. Juni gehen Sie wählen. Schönen Tag.
Alles Gute.